Nietzsche schrieb einmal ein Buch mit dem Titel Der Wille zur Macht. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört. Viele Menschen sind vom Willen zur Macht beseelt. Kürzlich hörte ich mal, dass ein Professor für Politikwissenschaft sagte, die meisten meiner Studenten studieren dieses Fach, weil sie auf politische Macht scharf sind. Dieser Wille zur Macht ist dem Menschen ja regelrecht in die Wiege gelegt. Und wer Kinder hat, kann ein Lied davon singen. Ich meine, ich habe zwar selbst noch keine, aber die Leute, die bei mir im Haus wohnen, das leider sehr hellhörig gebaut ist, haben welche. Das leider bezog ich auf das Hellhörig, nicht auf die Tatsache, dass sie Kinder haben. Ja? Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, damit dieser über die Erde herrsche. Und nun, leider hat der Sündenfall so ziemlich alles verdorben, auch dieses. Und der Mensch als Sünder entwickelt ein böses Machtstreben und missbraucht die Macht, die er hat, zum Bösen. Deshalb brauchen wir alle immer wieder einen Dämpfer, auch als Christen. Und deshalb sagt uns Gottes Wort in unserem heutigen Text, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Steht in Epheser 5, Vers 21 und um Epheser 5, Vers 21 bis 6, Vers 9 soll es heute gehen. Kurz zum Gesamtzusammenhang. Der Epheserbrief teilt sich ja wie viele Paulusbriefe in zwei Hauptteile. Der erste Teil mehr lehrmäßig betont, der zweite Teil mehr praxisorientiert, wobei natürlich in beiden Teilen Lehre drin ist und auch Praxisbezug, aber eben der Schwerpunkt ist dann etwas anders. Und hier sind wir im zweiten Hauptteil und dort lautet die Gesamtüberschrift für Epheser 4 bis 6, der neue Wandel der Gemeinde in Christus. In Teil 1 hat Paulus ja vorwiegend geschildert, wie verdorben wir Menschen als Sünder waren, bevor Gott uns gerettet hat und dass er uns, ja, menschlich gesprochen völlig grundlos gerettet hat, aus reiner Gnade, aus reinem Erbarmen. Und jetzt zieht er in Kapitel 4 die Konsequenz daraus, nämlich dass wir als Gemeinde Christi einen neuen Lebenswandel führen sollen. Der erste Teil von diesem neuen Wandel, das beschreibt Paulus in Kapitel 4, da geht es um das Einst und Jetzt, also das, was wir früher waren als Gottlose und das, was wir jetzt als Gottes Kinder sind. Der zweite Teil, der steht in Kapitel 5, Vers 1 bis 20, da betont Paulus, dass der christliche Lebenswandel in Reinheit und Dankbarkeit geschehen soll. Und heute, wie gesagt, geht es um Kapitel 5, Vers 21 bis 6, Vers 9. Da geht es um den christlichen Lebenswandel in Haus und Familie. Und Paulus setzt das, wie gesagt, unter die Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Nun, die Verse, die hier stehen und die Folgen, die sind sehr heiß umstritten. Auch unter solchen, die sich Christen nennen. Und die werden auch sehr gerne auf den Kopf gestellt, um nicht zu sagen vergewaltigt, weil die doch manchen ganz gewaltig gegen den Strich gehen. Ich hatte mal vor etwa 10 Jahren eine heiße Diskussion mit, ja, beinahe einer ganzen Gemeinde, wo es zu dieser Frage zum Streit kam. Und da behauptete doch jemand allen Ernstes, weil in Vers 21 steht, ordnet euch einander unter, bedeutet das, dass sich nicht nur die Frauen den Männern, sondern auch die Männer den Frauen unterordnen müssten. Meine Frage, warum sich dann nicht auch die Eltern den Kindern unterordnen müssten oder die Herren ihren Sklaven, was ja im selben Zusammenhang steht, darauf wusste dieser Mann allerdings keine überzeugende Antwort. Aber vermutlich weiß es die pädagogische Fachwissenschaft seit 1968, denn da ist es ja so, wie es mir mal ein Lehrer sagte oder wie es uns damals als Schüler ein Lehrer insgesamt mal sagte, erziehen Sie Ihre Eltern, bevor es zu spät ist. Nun, aber eins nach dem anderen. Paulus spricht hier den Wandel der Gläubigen in Haus und Familie an und nennt zuerst das Verhältnis zwischen Mann und Frau, dann das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und drittens das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven. Kommen wir also zum ersten Hauptpunkt, Männer und Frauen. Darum geht es in Vers 22 bis 33. Der erste Punkt, Männer und Frauen, Unterpunkt 1, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Verse 22 bis 24. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Das sind, wie gesagt, Verse, die heutzutage gar nicht gern gehört werden. Ja, die darf man nicht buchstäblich verstehen, das ist ja ganz gefährlich, fundamentalistisch und bestens noch verfassungsfeindlich. Ja. Männer und Frauen sind ja gleichberechtigt in Deutschland. Und wenn einer sagt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann ist er schon ja, ein böser Taliban oder ähnliches. Ja. Nur Leute, die sowas sagen, die übersehen ganz geflissentlich einmal hier den Kontext, was in der Bibel steht. Die nächsten Verse, da werde ich gleich noch drauf kommen. Bei Paulus bekommt nämlich jeder sein Fett weg, ja, auch die Herren der Schöpfung. Und dieses, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ist untrennbar damit verbunden, dass wir Herren der Schöpfung vor Gott verpflichtet sind, unsere Frauen auch so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie hingegeben. Ja, also, meine lieben Brüder, wer von euch ist bereit, für seine Frau zu sterben? Das verlangt Gott von uns. Aber dazu gleich noch. Und dann noch ein nicht-biblischer Grund. Wir hatten ja jetzt die große Feier 60 Jahre Grundgesetz und da hörte ich doch im Radio ein Interview mit einer der wenigen Mütter der Verfassung. Ja, das waren ja auch ein paar Frauen im Parlamentarischen Rat. Und die hat dann gesagt, als sie dann, ich weiß nicht, wie alt das Interview war, aber das war dann schon mindestens 60er oder vielleicht auch 70er Jahre, als sie dann mitkriegte, was dann später daraus gemacht wurde, aus dem Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Man konnte, obwohl es nur eine Tonaufnahme war, schier hören, wie sie die Hände über den Kopf zusammenschlug. Ja, sie hat gesagt, das haben wir doch nie gemeint, dass Männer und Frauen in allem vollkommen gleich sind, sondern vor dem Gesetz sollen sie gleich sein. Ist ja eigentlich auch logisch und gerecht. Ja? Und das dachte Luther zum Beispiel auch. Er hatte seine Frau als Erbin eingesetzt, nur dummerweise die damaligen Gesetze in Deutschland sahen so aus, Frauen waren grundsätzlich unmündig, egal wie alt sie sind. Das heißt, Käthe Luther, obwohl die den Haushalt Luthers geschmissen hat, ja, er war in Sachen Geld absolut eine Niete, ja, ohne dass ich Luther jetzt zu nahe treten will, aber wäre seine Frau nicht gewesen, wäre Luther auch als Bettelmönch gestorben. Ja. Sie hat dafür gesorgt, dass das Geld zusammengehalten wurde und am Ende sogar noch so viel Geld übrig war, dass Familie Luther armen und durchreisenden Predigern helfen konnte. Luther gab sonst das Geld mit vollen Händen aus und nach dem Motto, hier habe ich es in der rechten Hand reingekriegt, mit der linken verteile ich es weiter. Ja. Also Frau Luther wusste besser mit Geld umzugehen als ihr Mann, aber nach dem damaligen Gesetz war sie ja zu dumm dazu. Ja. Luther hat, denke ich, die Bibel auch hier richtig verstanden, als er eben wollte, dass seine Frau erbt, aber naja, gut. Zurück von der Politik zur Bibel. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und Paulus sagt hier, wie dem Herrn. So steht es in der Lutherbibel. In der Elberfelder steht, als dem Herrn, aber das ist nicht ganz glücklich übersetzt. Also das Wort, was hier steht, kann man je nach Zusammenhang mit als oder mit wie übersetzen, aber der Zusammenhang ist hier sehr deutlich. In Vers 23 und 24 kommt dasselbe Wort und derselbe Vergleich nochmal vor. Also es sind Parallelen, die schon deutlich machen, dass hier wie gemeint ist. Ja, also eine Frau soll sich ihrem Ehemann unterordnen, so wie sie sich Christus als ihrem Herrn unterordnet. Ja. Und nun, was bedeutet eine solche Unterordnung? Ich riss es eben schon mal an. Wir haben dem lieben Gott zu befehlen, wo es lang geht. Ja? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Paulus begründet das hier in Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Also wieder eine ganz unbequeme Aussage, der Mann hat in der Ehe zu sagen, wo es lang geht, auch wenn heutige Politiker das nicht so möchten. Ja. Aber wenn es dann drunter und drüber geht und im Zweifelsfall der Scheidungsrichter entscheidet, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass so viele Familien den Bach runtergehen. Wer sich nicht an Gottes Wort hält, sondern immer nur stur darauf beharrt, ich habe Recht, der braucht sich nicht wundern, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Der Mann ist das Haupt der Frau. Nun hat es sogar schlaue Theologen gegeben, die haben versucht zu beweisen, dass das Wort Haupt nicht Autorität bedeuten würde. Don Carson schreibt es in seinem Buch Stolpersteine, da führt er ein Beispiel an. Und das ist wirklich ein absolut lächerliches Beispiel. Da pickt die betreffende Dame, die das erfindet, sucht lang und breit in der griechischen Literatur, bis sie schließlich irgendwo eine Stelle findet, wo das Wort Haupt auch mal in einem anderen Sinn gebraucht wird. Und dann meint sie, ah, das ist die Quelle eines Flusses. Also ist der Mann nicht der Chef der Frau. Und dann weiß Carsten nachher, die hat nicht mal aufgepasst bei ihrem Wortstudium, denn das Haupt eines Flusses ist in der Textstelle nicht die Quelle, sondern die Mündung. Ja. Aber ganz klar, man braucht nicht, wie die Zeugen Jehovas, vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, den Zusammenhang des Bibeltextes völlig außer Acht lassen und dann fremde Gedanken den Text unterschieben. Hier ist vom Zusammenhang ganz klar, in einer Ehe ist der Mann derjenige, der die Führungsautorität hat. Nicht nur die Autorität, sondern auch die Verantwortung vor Gott. Hier steht eben der Vergleich, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Christus sagt uns, wo es in der Gemeinde lang geht, nicht umgekehrt. Und hier deutet es Paulus schon an, die er als seinen Leib erlöst hat. Also Christus hat einen Besitzanspruch auf uns. Er hat uns erworben durch sein Blut. Deswegen können wir nicht meinen, wir könnten Christusvorschriften machen. Und deswegen können auch, pardon, liebe Schwestern, die Frauen nicht meinen, ihren Männern Vorschriften zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass es ein Freibrief ist für die Tyrannei des Mannes in der Ehe. Das lehrt die Bibel auch nicht. Darauf kommen wir gleich. Aber, sagt Paulus hier, wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. In allem heißt sicherlich nicht, wenn der Mann sagt, ey, komm mal her, geh mal dahin, wirf dich vor den nächsten LKW. Da sollen die Frauen sicherlich nicht gehorchen, sondern wenn hier in allem steht, dann ist, denke ich, selbstverständlich vorausgesetzt, dass der Mann auch das von der Frau verlangt, was schriftgemäß ist, was Gottes Geboten entspricht. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Wie gesagt, bei Paulus kriegt jeder sein Fett weg und jetzt sind die Männer dran. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Ich habe es eben schon etwas vorgegriffen. Christus ist für seine Gemeinde in den Tod gegangen. Wir Männer sind verpflichtet, für unsere Ehefrauen in den Tod zu gehen, wenn es nötig ist. Haben wir uns das schon mal überlegt? Also, liebe Brüder, wenn einer vor euch steht mit einem Messer oder einer Kalaschnikow, nicht die Frau verschieben, ja? Umgekehrt. So, der Satz geht aber noch weiter. Die Verseinteilung, die ist ja erst 1500 Jahre nach der Bibel erfunden worden. Und die durchschneidet hier den Satz, geht weiter mit damit in Vers 26. Also Paulus beschreibt hier den Sinn und Zweck dessen, dass Christus die Gemeinde geliebt und für sie in den Tod gegangen ist. Damit er sie heilige und reinige mit der Waschung durch das Wort, damit er die Gemeinde für sich selbst verherrliche, und sie keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Ja, das ist jetzt ein langer Satz, wie oft bei Paulus, müssen wir doch mal durchteilen. Also Paulus beschreibt hier den Zweck des Handels Christi für die Gemeinde und vergleicht das mit dem Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe. Nur der erste Zweck, dass Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, ist, wie es hier steht, dass er sie heilige und reinige mit der Waschung durch das Wort. Also ganz klar, Christus starb für uns, um uns von unseren Sünden zu reinigen, um Vergebung unserer Sünden zu bewirken. Nun ist hier dieser Ausdruck reinigen mit der Waschung durch das Wort ja ein heiß umstrittener. Manche wollen darin die Taufe sehen. Also wörtlich steht hier, wenn ich es mal ganz holprig wörtlich übersetze, damit er sie heilige, reinigend mit der Waschung oder mit dem Bad des Wassers im Wort. Und so klingt das ein bisschen schwer verständlich. Wie gesagt, viele möchten hier gerne die Taufe drin sehen. Manche Übersetzungen, die entsprechend tendenziös gefärbt sind, die schreiben auch schon ganz frech das Wort Taufe hier rein, obwohl es da gar nicht steht. Aber nehmen wir mal an, hier wäre wirklich von der Taufe die Rede. Lassen wir das erstmal offen. Ja. Dann müssen wir doch beachten, was ist hier Sache? Paulus spricht hier in einem Bild. Ja, also er benutzt Bildrede und da wäre es doch ja sehr gewagt, dann auf einmal wortwörtlich zu meinen, dass die Taufe buchstäblich von Sünden reinigt. Ja. Also das ist schon mal eine heiße Kiste. Ich erinnere an meinen Vortrag gestern, wer mit dabei war. Vorsicht, wenn man Bilder wörtlich und wörtliches bildlich verstehen will. Hier ist ganz eindeutig in Bildern gesprochen. Ich denke allerdings, hier ist weniger von der Taufe die Rede, sondern schlicht eben davon, dass Christus die Gemeinde von den Sünden reingewaschen hat. Und dies wird hier eben bildlich mit einer Waschung oder mit einem Bad verglichen. Paulus hat hier, denke ich, eher die jüdischen Waschungsriten im Hinterkopf als die christliche Taufe. Ja, die Juden kannten ja sehr viele Riten. Also wenn sich jemand kultisch verunreinigt hatte, zum Beispiel wenn er etwas Unreines angefasst hatte, dann durfte er bis zum Abend keinen anderen berühren, musste sich baden und dann bei Sonnenuntergang galt er wieder als rein. Ja? Ein Beispiel von vielen. Und Christus hat uns wodurch gereinigt? Auch ganz wichtig, mit der Waschung durch das Wort. Ja? Also Christus hat uns durch das Wort gereinigt. In Johannes 15, wo es um die Fußwaschung geht, da sagt er etwas ganz Ähnliches. Petrus will dort ja dem Herrn erstmal verweigern, dass er ihm die Füße wäscht. Warum? Die Fußwaschung war damals die Arbeit des allerletzten Sklaven. Ja, das macht nicht der Herr. Christus ist der Herr, nicht der Sklave der Jünger. Ja, und trotzdem erniedrigt er sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und der konkrete Zusammenhang war der, gerade in dieser Situation haben seine Jünger nichts anderes im Kopf, als sich zu streiten, wer von uns ist der Größte. Ja. Und da gibt der Herr ihnen ein Beispiel und sagt, so, ich wasche euch jetzt mal die Füße, was eigentlich der niedrigste Sklave tut, und so sollt ihr miteinander umgehen. Ja. Petrus, der versteht das erst nicht, weigert sich und dann sagt Christus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du an mir keinen Anteil. Also das heißt, wenn ich dich nicht reinige, dann gehörst du nicht zu mir, dann bist du nicht erlöst. Und dann versteht Petrus, was Jesus meint und sagt, ja, wenn, dann wasch mir nicht nur die Füße, dann auch die Hände und den Kopf. Ja, also da versteht Petrus das Bild, das Jesus sagt. Mit den Füßen waschen, meint er, dass er uns im Wandel zurechtbringt. Ja, oder dass wir auch einander uns im Wandel zurechtbringen, wenn es heißt, dass wir einander die Füße waschen sollen. Und Petrus versteht, ja, auch die Hände, mein Handeln und mein Haupt, mein Denken. Das muss auch rein sein vor Gott. Ja. Und Christus sagt dann eben, dass er die Jünger gereinigt hat, dass die Jünger schon rein sind durch das Wort, das er zu ihnen geredet hat. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich leider den Zettel hier nicht drin. Zuck, zuck. Na gut, dann gebe ich es euch mal als Hausaufgabe mit. Grobe Hausnummer, Johannes 15. Ja, aber ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Also Paulus spricht hier im Bild davon, dass Christus uns von unseren Sünden gereinigt hat. Dafür ist er gestorben. Dann der zweite Grund, Vers 27, damit er die Gemeinde für sich selbst verherrliche. Ja? Also Christus hat uns erlöst, damit wir ihn verherrlichen. Ja? Und es soll kein Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen an uns sein. Natürlich heißt das nicht, ja, also wer in die Gemeinde geht und der kriegt schon langsam Flecken und Falten, der darf nicht mehr kommen. Ja. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern eben Flecken oder Runzel als Bild für Befleckung durch Sünde, für Verfall durch Sünde. So etwas soll an der Gemeinde nicht sein. In der Ewigkeit wird die Gemeinde vollkommen sein. Ja. So hat Christus uns erlöst. Zu diesem Zweck hat er uns erlöst. Und nun schließt Paulus den Schluss daraus in Vers 28. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wär's ihr eigener Leib. Ja. Als wär's ihr eigener Leib. Eigen Fleisch und Blut. Paulus sagt hier weiter, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Ja. Also, Paulus setzt hier als ganz selbstverständlich voraus, wer seiner Frau Gutes tut, der tut sich gleichzeitig selbst Gutes damit. Ne? Ich meine, wenn jemand in einer Ehebeziehung lebt, wo von morgens bis abends und vielleicht auch noch die halbe Nacht hindurch nur Zeter und Mordio ist, der tut sich selbst keinen Gefallen damit. Ja? Und Paulus setzt weiter in Vers 29 selbstverständlich voraus, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Ja? Es ist ja heutzutage sehr modern, von weltlicher Psychologie herzukommen und zu sagen, ja, wir müssen erst lernen, uns selbst zu lieben, bevor wir Gott und andere lieben können. Also wenn ich das hier lese, muss ich sagen, das ist Mumpitz. Ja. Niemand hat jemals sich selbst gehasst. Jeder ist im Grunde genommen ein geborener Egoist und liebt sich selbst und vor allen Dingen und nur sich selbst. Ja. Also wenn Christus sagt, oder wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann sagt die Bibel schlicht ergreifend, dass ihr alle Egoisten seid. Das wissen wir schon. Das setzen wir einfach voraus. Ja? Und wenn wir mal unseren Nächsten so lieben würden, wie wir uns selbst lieben, dann sähe es schon besser aus in der Welt. Ja? Das ist gemeint. Und hier widerspricht Paulus auch ganz klar eben diesen weltlichen Philosophien von wegen, dass wir erst lernen müssten, uns selbst zu lieben. Das brauchen wir nicht lernen. Dafür haben wir schon einen angeborenen Instinkt. Ja? Also, jedermann nährt und pflegt sein Fleisch, also seinen eigenen Körper. Ja. Wie auch Christus die Gemeinde. Denn, und hier wechselt Paulus das Bild, wir sind Glieder seines Leibes. Ja. Zuerst ist das Bild Mann und Frau und hier wechselt Paulus das Bild, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Ja. Also da muss man immer aufpassen, es gibt ja so einige Spezialisten. Ich hörte mal von einem Prediger aus Ostfriesland, der auch manche Leute in meinem Bekanntenkreis verrückt gemacht hat. Spötter nennen seine Anhänger die Bernhardiner. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen kennen, nach seinem Vornamen. Ja. Der meint, wer glaubt, dass die Gemeinde auch die Braut oder die Frau Christi ist, das ist alles Quatsch. Sie ist ein Leib und man kann nicht gleichzeitig Leib und Braut Christi sein. Ja. Und wer es anders sieht als er, der ist seiner Meinung nach neunmal klug oder neunmal dumm, sagt er sogar wörtlich. Dann bin ich doch lieber zusammen mit Paulus neunmal dumm, als so klug wie dieser kluge Mann. Man muss einfach nur beachten, die Bibel benutzt zahlreiche verschiedene Bilder für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ja, also wer das nicht sieht und sich auf ein einziges Bild fixiert, der muss sich wirklich schon fragen, ob das neunmal kluge, was er anderen vorwirft, nicht auf sich selber zutrifft. Ja. Wir sind Glieder des Leibes Christi, sagt Paulus hier. Ja? Und so wie niemand sagt, ich hasse meinen kleinen Finger, den hacke ich mal ab, ja? So geht auch Christus nicht mit seiner Gemeinde um. Er nährt und pflegt uns. Und so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, nähren und pflegen. Wir sind Glieder des Leibes Christi. Und dann kommt Paulus in Vers 31 wieder auf das Bild von Mann und Frau zurück. Er zitiert dort aus 1. Mose. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also wir kennen es aus dem Schöpfungsbericht, als Adam von Gott ein paar Stunden hingehalten wird, bis er dann endlich seine Frau zugeführt bekommt. Da sagt er, endlich. Also hätte Adam gewusst, wie es seinen Nachfahren geht, da hätte er vielleicht ein bisschen geduldiger reagiert. Ja. Und dann kommentiert das die Bibel, dieses Ereignis, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also hier, mit dieser Stelle, begründet Paulus, dass beide Bilder auf die Ehe zutreffen. Ja. Sowohl ein Fleisch sein, also mit dem Leib, als auch eben Mann und Frau und so weiter. Also ich meine, nicht Bilder auf die Ehe, sondern Bilder auf Christus und die Gemeinde. So rum, Entschuldigung. Dann sagt Paulus weiter in Vers 32, das ist ein großes Geheimnis. Ich aber sage das in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Ja, also er wendet dies als Bild auf das Verhältnis zwischen Christus und die Gemeinde an. Und wir müssen uns hüten, nicht wie manche dann gerne das überinterpretieren wollen, dass sie dann praktisch an jeder Stelle in der Bibel, wo Männlein und Weiblein vorkommen, dann gleich Christus und seine Gemeinde sehen wollen. Ja. Das meint Paulus hier nicht. sondern er sagt einfach, ich sage das hier in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Ich benutze einfach mal ganz frei diese Stelle aus dem Alten Testament, die das Verhältnis zwischen Mann und Frau beschreibt, und sage, genauso ist es zwischen Christus und der Gemeinde. Und genauso schließt er dann eben Vers 33, genauso soll es auch zwischen euch sein, unter Ehemännern und Ehefrauen, Vers 33. Jedenfalls gilt auch für euch, ein jeder soll seine Frau lieben wie sich selbst, die Frau aber soll dem Mann Ehrfurcht erweisen. Ja, also, liebe Schwestern, auch wir Männer, das wisst ihr ja am besten, die ihr mit Männern verheiratet seid, sind nur fehlbare Wesen, die oft genug Blödsinn machen. Aber dann, bitteschön, seid uns doch so nett gegenüber und lästert da nicht gegenüber Dritten davon. Ja? Schon schlimm genug, wenn wir es immer selber merken. Oder wenn die eigene Ehefrau einem nach der Predigt sagt, hör mal Schatzi, da hast du aber das Wort Gottes verdreht, das war schlimm. Ja? Ein Dozent von mir sagte immer so schön, meine eigene Frau ist meine beste Kritikerin, was meine Predigten betrifft. Ich dachte, naja, gut so, dann lernt er hoffentlich draus. Ne? So, dann kommen wir zum zweiten Punkt, das Verhältnis von Eltern und Kindern. Wir hörten es eben schon, seit 1968 ist die Generation der Pädagogen in Deutschland schlauer als vorher. Seitdem wissen wir, nicht die Eltern müssen ihre Kinder erziehen, sondern umgekehrt. Ich glaube, die Bibel lehrt das ein bisschen anders. Ja. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Paulus zitiert hier aus den 10 Geboten und er sagt, das ist das erste Gebot, also das erste Gebot aus diesen 10 Geboten ist gemeint. Ja, natürlich gibt es auch andere Gebote in der Bibel und andere Verheißungen, die vielleicht schon vorher stehen. Aber das hier ist das erste Gebot der 10 Gebote, das mit einer Verheißung verknüpft ist. Wer Vater und Mutter ehrt, dem wird es auf Erden gut gehen und er wird lange leben. Nun, wie ist das gemeint? Grundsätzlich sind mit Vater und Mutter ehren eigentlich erstmal die schon erwachsenen Kinder gemeint. Ja? Das heißt, dass die erwachsenen Kinder ihren alten Eltern, die nicht mehr arbeiten können, Ehre erweisen, indem sie für sie sorgen, für ihren Unterhalt sorgen und ihnen Nahrung und Obdach geben. Ja? Damals gab es noch keine Rentenversicherung. Bismarck führte die erst in den 1870er Jahren ein. Und wir merken jetzt so langsam, unsere Rente ist sicher. Das war wohl ein Karnevalsscherz von Herrn Blüm. Ja? Wir sollen unsere Eltern ehren. Warum? Es gibt ein sehr schönes Märchen von den Brüdern Grimm. Keine Angst, ich will jetzt hier keine Märchen erzählen. Aber manche Geschichten in diesem Werk, das meiste ist wirklich ein Graus, aber manche Geschichten bringen wirklich eine gute Moral rüber. Ja? Dort geht es um ein Schüsselchen mit Brei. Vor 100, 200 Jahren war es hier in Deutschland noch üblich, alle saßen an einem Tisch und eine Schüssel und jeder grapschte da rein oder, wenn man besser gestellt war, hatte jeder seinen eigenen Löffel. Ja? Und der Opa wurde langsam tatterig und kleckerte alles voll. Also kriegte Opa seinen eigenen Tisch, seine eigene Schüssel und kam an den Katzentisch. Dann sieht der Vater eines schönen Tages seinen Junior was schnitzen. Dann sagt er, was machst du denn da? Ja, ich schnitze für dich eine Schüssel, wenn du mal alt bist. Bums, das hat dann gesessen und seitdem saß Opa wieder am Familientisch, egal wie viel er kleckerte. Ja? Ich denke, das bringt es gut rüber. Ja? Wir sollen auch als Erwachsene unsere Eltern ehren, indem wir für sie sorgen, wenn sie selbst nicht mehr können. Ja? Und Paulus weitet das hier auch auf die kleineren Kinder aus. Natürlich heißt das auch, die kleineren Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, wenn die Eltern sie erziehen. Das sollte eigentlich vernünftig und logisch sein. Ja, nur es ist mit uns Menschen im Allgemeinen so, mit Kindern im Besonderen, oft genügt Logik und Ermahnung alleine nicht. Ja, aber Paulus erinnert uns hier daran, wenn wir uns an dieses Gebot halten, haben wir von Gott eine Verheißung, sogar hier auf Erden. Also solche Verheißungen sind natürlich nicht immer ganz automatisch, dass sie sich so erfüllen. Ja. Also keiner hat die absolute Garantie, dass seine Kinder dann eines Tages mit ihm auch gut umgehen. Aber es ist grundsätzlich eine Regel, die sich im Allgemeinen doch so bewährt hat. So, und wie ich schon sagte, bei Paulus kriegt jeder sein Fett ab, jetzt sind die Väter dran. Ja? Ihr Väter, sagt er in Kapitel 6, Vers 4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja? Gerade wir Männer sind ja oft impulsiver als die Frauen, was so unseren Ärger betrifft. Oder wir können auch die Kinder manchmal richtig schwer frustrieren. Ja? Und wenn die Kinder sauer auf die Väter sind, dann hören sie erst recht nicht auf sie. Ja? Paulus sagt hier, wir sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern, jetzt höre und staune, überlasst die Erziehung euren Frauen. Nein, ihr Väter erzieht eure Kinder. Ja? Also der Vater ist nicht nur das Haupt der Frau, er ist das Haupt der Familie und er ist hauptverantwortlich auch für die Kindererziehung. Ja? Das heißt nicht, dass die Frau nichts machen darf, aber vor Gott muss der Mann seinen Kopf für seine Frau und auch der Vater seinen Kopf für die Kinder hinhalten. Ja? Und die Verantwortung zur Erziehung obliegt auch den Männern. Es hat mal vor einigen Jahrzehnten ein Mann, also kein Christ, glaube ich, soweit ich weiß, sondern ein weltlicher Philosoph, doch das kluge Buch geschrieben, Die vaterlose Gesellschaft. Ja, und da hat er festgestellt, dass die Kinder ihre Väter kaum noch zu Gesicht bekommen. Das wirkt sich schlecht auf die Familien aus. Ja. Aber heute sind wir ja fortschrittlicher. Heute sollen die Kinder auch ihre Mütter demnächst nicht mehr zu Gesicht bekommen, stattdessen nur noch professionell ausgebildete Krippenerzieherinnen. Ja. Aber Spaß beiseite, die Väter haben die Hauptverantwortung für die Erziehung. Die Mütter natürlich auch Verantwortung und die Väter werden ermahnt, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Nun, wie tut man das? Durch ungerechtes Handeln. Ja? Natürlich müssen Väter ihre Kinder manchmal züchtigen. Ja? Kinder machen viel verkehrt. Sie sind oft bockig. Sie machen oft vieles extra verkehrt, gerade wenn es verboten wird. Ja? Und dann geht es manchmal ohne Schläge nicht ab. Aber solche Sachen dürfen nicht aus reiner Wut geschehen. Sie dürfen nicht impulsiv geschehen und sie dürfen nicht ungerechtfertigt sein. Ja? Also ich kannte mal einen Bruder, der hat es doch allen Ernstes hingekriegt, nachdem er seinen Sohnemann unberechtigterweise verdroschen hat, sich bei ihm zu entschuldigen. Das war gut so. Ja? Wir sollen die Kinder erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja? Also wir sollen sie züchtigen, durchaus, wenn es angebracht ist. Und Ermahnung des Herrn heißt natürlich mit dem Wort Gottes erziehen. Dass wir sie ermahnen und sagen, hier, Gott sagt, so und so ist es. Ja? Und deswegen müssen wir es so machen. In einem Buch über Erziehung, was Werner irgendwann mal rausbringen will, argumentiert der Verfasser genauso. Und ich denke, da hat er auch recht mit. Alle Quelle unserer Autorität liegt in Gott. Ja, wenn Gott nicht gesagt hätte, so, ich vertraue euch Eltern eure Kinder an und ihr habt sie zu erziehen, hätten wir Eltern, also wenn wir Eltern sind, gegenüber den Kindern erstmal nichts zu melden. Ja? Aber Eltern haben ja auch die Verantwortung, nach dem Wort Gottes zu erziehen und nicht mal so, wie es mal gerade vielleicht die neueste Mode unter den Erziehungswissenschaftlern ist. In der Bibel gibt es zahlreiche, wirklich kluge Ratschläge zur Erziehung. Und wer sich danach richtet, der kriegt vielleicht mit seinen Kindern ein paar anständige Menschen hin. Der dritte Punkt, Sklaven und Herren. Da müssen wir ja eigentlich auslassen, gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Aber Spaß beiseite, auch wenn es uns nicht direkt betrifft, können wir auch daraus was lernen. Es ist ja zunächst einmal etwas anstößig, ne, dass hier überhaupt Sklaven erwähnt werden und Paulus nicht das Fanal erhebt und sagt, Spartakus, macht einen Aufstand und macht die Sklaverei, schafft sie ab. Ja? Die Bibel wendet sich nicht grundsätzlich gegen Sklaverei. Das ist ja schon mal skandalös an sich. Ja? Aber sie heißt diese auch nicht gut. Warum? Die Bibel ist kein Buch zur Weltverbesserung. Ja? Sondern sie richtet unseren Blick auf Gott und vor dem gelten solche Unterschiede nicht. Ja? Also jetzt in Bezug aufs Heil. Ja? Zum Beispiel in Vers 9, da bekommen ja dann die Sklavenhalter auch eine Ermahnung. Oder in Kolosser 3, Vers 11, da heißt es, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Da geht es natürlich um das Heil, um die Errettung. Ja. Und da sind solche Unterschiede, welcher Nation ich angehöre, ob ich Heide bin oder Grieche, ob ich frei geboren bin oder als Sklave, völlig belanglos. Ja? Und Paulus richtet unseren Blick auf die Ewigkeit. Er sagt in 1. Korinther 7, Vers 21, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Oder in der Fußnote in der Elberfelder steht, dass man es auch übersetzen kann, das wäre natürlich erst recht skandalös, ja? So bleibe lieber dabei. Also ich habe noch mal im Wörterbuch nachgeschaut. Ronald meint, die Fußnote ist richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber egal, wie es ist, Paulus lenkt hier den Blick auf die Ewigkeit und sagt, Leute, die paar Jährchen, die wir hier auf der Erde leben und die Ewigkeit, die wir vor uns haben, da ist es doch völlig Schnuppe, ob wir frei oder Sklaven sind. Wir sind frei in Christus und das ist das Wichtigste. Ja. Nun also zur Sache, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, mit ungeteiltem Herzen wie dem Christus. Nicht mit Schmeichelei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die Gottes Willen von Herzen tun. Dient ihnen, also den irdischen Sklaven, dient ihnen mit gutem Willen, als sei es dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, was jemand Gutes tut, dafür wird er vom Herrn Gutes empfangen, sei er Sklave oder frei. Also Gott ist nicht so, dass er sagt, naja gut, kannst dich ja abstrampeln, wie du willst, ist mir Schnuppe. Ja? Gott belohnt Gutes, Gott belohnt Gehorsam. Ja? Nicht automatisch, nicht immer oder nicht immer gleich, aber Gott lässt sich auch nicht lumpen. Ja? Und Paulus sagt hier, gehorcht euren Herrn, als wäre es Christus. Ja. Natürlich nicht, wenn die Herren den Sklaven sagen, ja, hör mal, mein Lieber, du gehst an so eine komische Sekte, die Christianer oder wie die heißen, ja, das verbiete ich dir jetzt. Hätte man natürlich ein Problem, besonders im alten Rom. Da war es ja so, dass der Hausherr das Recht über Leben und Tod der Sklaven hatte, sogar über Leben und Tod der eigenen Kinder, ja. Aber da fragt man sich dann, was ist mir wichtiger? Christus, oder? Ja, aber das spricht Paulus jetzt nicht an, sondern er geht einfach mal davon aus, dass es um ganz normale Arbeiten geht, die er als Sklave zu verrichten hatte. Und Paulus sagt hier, stöhnt nicht, jammert nicht, tut es, versucht auch nicht auf der anderen Seite hier groß die Speichellecker zu spielen, ja, nicht sich euch bei den Menschen einzuschmeicheln, wirklich Augendiener, also nach dem Motto, wenn mich mein Herr sieht, dann mache ich es besonders gut und wenn er wegguckt, dann lasse ich es sausen. Ja? Sondern das soll einfach eine Grundhaltung sein, dass Christen ihre Arbeit gut und ordentlich zur Ehre Gottes tun. Wenn ich mal dieses eine Prinzip da rauskristallisieren darf und das kann man dann ja sicherlich auch auf uns anwenden. Ja? Und Paulus sagt hier, ihr wisst ja, was jemand Gutes tut, dafür wird er vom Herrn Gutes empfangen, sei er Sklave oder frei. Ja, also auch hier sehen wir, Gott macht da dann letzten Endes keinen Unterschied. Und zu guter Letzt in Vers 9, wie gesagt, bei Paulus kriegt jeder sein Fett ab. Und ihr Herren, behandelt sie ebenso und hört auf zu drohen. Ihr wisst ja, ihr und euer Herr ist im Himmel. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Ja. Ich sagte es eben schon, Kolosser 3,11. Wer vor Gott tritt, da zählt nicht mehr, war ich Kaiser, König oder Bettelmann in meinem Leben. Ja? War ich reich oder arm? Das interessiert Gott nicht, sondern was Gott interessiert, das steht so schön am Ende des Buches Prediger, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und mit dem im Hinterkopf möchte ich zusammenfassen, sollen wir einander unterordnen, je nachdem, wohin Gott uns gestellt hat, in der Furcht Christi, also in der Ehrfurcht vor Christus. Der neue Wandel in der Gemeinde soll sich auch im häuslichen Leben widerspiegeln. Erstens im Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Die Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen. Auf der anderen Seite, liebe Herren der Schöpfung, ihr seid nicht die Sklavenhalter eurer Frauen. Ihr seid vor Gott für das Wohl eurer Familie verantwortlich und ihr habt eure Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie hingegeben, in den Tod. Dann der zweite Punkt, Eltern und Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Paulus erinnert hier daran, dieses Gebot ist das erste der 10 Gebote, das eine Verheißung hat. Wer dieses Gebot hält, der hat eine Verheißung Gottes für sich. Und auf der anderen Seite, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern sie so erziehen, wie es Gott gefällt. In der Ehrfurcht vor Gott. Und das Letzte, das Verhältnis von Sklaven und Herren. Auch wenn wir das hierzulande heutzutage nicht 1:1 so haben. Wer in einem Dienstverhältnis steht, jetzt vielleicht nicht als Sklave, sondern als Angestellter, der soll gut und ehrlich und ordentlich arbeiten, nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Und wer Menschen unter sich hat im Arbeitsverhältnis, der soll auch mit ihnen anständig umgehen. Ja, soweit dieses Kapitel oder diese Verse. Gott ermahnt uns hier also, der neue Wandel, das neue Leben in Christus soll auch in unserem Lebenswandel in Haus und Familie sichtbar werden. Amen. Dann beten wir vielleicht noch kurz zusammen.